Diese Folge ist auch als Video auf meinem YouTube-Kanal verfügbar.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Business Turbos Podcast. Mein Name ist Philipp Semmelroth und heute möchte ich dir eine Interviewfolge vorstellen. Wenn du diesem Interview per Zoom folgst oder jetzt auf YouTube, dann hast du meinen Interviewpartner schon gesehen. Wenn du jetzt das allererste Mal auf der Audiospur dabei bist und denkst, ich habe doch schon viele Podcast-Folgen gehört, der Semmelroth macht das doch normalerweise immer alleine. Was ist eine Interviewfolge? Dann hast du jetzt hier und heute die Möglichkeit, an einer Premiere teilzunehmen. Ich habe im Laufe meines Lebens sehr viele spannende Menschen kennengelernt und auch mit meinem Podcast eine gewisse Relevanz entwickelt, sodass es mir natürlich auch gelingt, diese Leute für Interviews zu begeistern. Und ich habe auch tatsächlich schon das ein oder andere sehr spannende Interview aufgenommen, wollte allerdings meine allererste Folge mit einem ganz besonderen Mann starten. Das war nicht so einfach, dass wir Termin nicht zusammengefunden haben. Deshalb wird das jetzt sozusagen produziert, obwohl die anderen schon fertig sind, aber er geht trotzdem als erstes live. Ich begrüße an dieser Stelle ganz herzlich Maurice Borg.
Philipp, vielen Dank für die Einladung und die Relevanz deines Podcasts. Gar nicht der Grund, warum ich hier bin, sondern weil du einfach ein Typ bist, den ich mega schätzen gelernt habe, seitdem wir uns kennen. Wir haben ja in meinem Podcast, Erfolg ist kein Zufall, schon einige Folgen auch aufgenommen. Wir haben damals angefangen mit Instagram-Livestreams, ne, als gefühlt noch gar nicht Podcast so ein Trendthema war. Und du warst auch schon auf mehreren meiner Veranstaltungen immer abgebrannt, die Bude. Deswegen können auch nur zwei Menschen zuhören, ist mir egal, bin trotzdem gern dein Gast.
Ja gut, aber pass auf, mir erstmal vielen Dank, aber mir ging es um Folgendes. Und zwar, ich halte das mal in die Kamera für diejenigen, die visuell folgen. Dieses Buch habe ich 2021 veröffentlicht. Am 28. Januar, dem Geburtstag meiner Oma, die nicht mehr lebt, aber trotzdem in Erinnerung an sie. Und in diesem Buch habe ich sehr viele Erfolgsstrategien geteilt für Verkäufer, für Unternehmer und für Führungskräfte, die ich in meinem Leben selber erarbeitet habe, erprobt habe, verfeinert habe und weitergeben möchte. Und dann war es damals so, ich hatte dieses Buch geschrieben und hatte das im Gabal Verlag veröffentlicht und der Verlag ist normalerweise nicht so die Marketingmaschine, die sind auch ein bisschen auf den Autor angewiesen und dann habe ich ein bisschen rumgefragt und überlegt, wer könnte mir helfen, mein Buch so ein bisschen bekannter zu machen und auch vielleicht schneller bekannter zu machen und Felix Beilharz, der übrigens auch, kleine Sneak Preview hier, Teil meiner Interviewreihe ist, der hat dann gesagt, hör mal, ich kenne da so einen Typen, der heißt Maurice Borg und wenn du es schaffst, dass der dein Buch liest, gut findet und in seiner Story promotet, dann ist im Prinzip der Bestseller mit vorprogrammiert. Und er sagt, es ist natürlich ein Risiko, weil der Maurice lässt sich nicht kaufen. Der bildet sich seine eigene Meinung. Und wenn dein Buch kacke ist, wird das halt nichts. Ich habe das Buch dann an Maurice geschickt. Der hat es gelesen und auf der Borgschen Skala habe ich 9,5 von 10 Punkten bekommen. Und der Grund, warum ich Maurice als allerersten Interviewgast haben wollte, war einfach, wir kannten uns überhaupt nicht. Ich habe dem Mann einfach nur mein Buch geschickt, habe gesagt, guck doch mal rein und wenn du es gut findest, lass mal drüber sprechen. Und daraus ist so eine gute Freundschaft entstanden und wir sind jetzt seit vielen Jahren in Kontakt, aber als Dankbarkeit und als Zeichen der Wertschätzung und weil ich auch sowas nicht vergesse, wollte ich dir im Prinzip einfach die erste Folge widmen, weil die erste ist halt immer noch mal was anderes als die zweite und die dritte und die vierte. Und das ist sozusagen jetzt mal die erweiterte Einladung für diejenigen, die Maurice nicht kennen. Einfach mal schnell googeln, den Mann muss man eigentlich nicht mehr groß vorstellen. Der ist in Deutschland inzwischen eine ziemlich große Nummer geworden und man findet den schnell. Und wenn man gefunden werden möchte, lass uns mit so einer provokanten Sache mal einfallen, muss man sich nur als LinkedIn-Lutscher positionieren. Maurice, berat mal ganz kurz, weil ich an anderer Stelle immer viel Werbung für LinkedIn mache. Was ist ein LinkedIn-Lutscher?
Das Wort heißt bei mir LinkedIn-Corporate-Lutscher. Das ist noch was anderes. Okay. Ja, es ging, wie hole ich aus? Ich mache ja schon ziemlich lange jetzt Instagram auch und Instagram ist auch Basis geworden im Grunde meines gesamten Unternehmens. Ja, also ich habe früher fast alle meine Mitglieder meines Netzwerks, was ich irgendwann gegründet habe, über Instagram damals gewonnen. Dann habe ich irgendwann gesagt, puh, ist ja auch schon eine brutale Abhängigkeit, ne? Wenn dein gesamtes Business von einem Kanal abhängt. Und diesen Kanal hast du ja nicht zu 100% in der Eigenverantwortung. Und gerade, wenn du historisch mal reinblickst, Facebook hat auch bei Facebook die Reichweite der Kanäle immer weiter reduziert und irgendwann gesagt, wenn du deine maximale Reichweite haben willst, an all deine Follower, an all deine Leute, die dich geliked haben als Unternehmensseite, dann wollen wir was davon abhaben. Dann musst du eine Werbeanzeige schalten. Die gab es nicht mehr for free, ja. Und bei Instagram sieht man auch die Tendenz, dass du immer weniger auch erreichst in deinen Stories. Also wenn du jetzt, weiß nicht, du bist ja riesig gewachsen, ja, sagen wir, du hast 50.000 Follower, mit einer Story erreichst du ja nicht 50.000, ja. Und diese Zahl wird auch immer geringer. Und dann habe ich irgendwann mit dem Podcast angefangen und tatsächlich wurde der Podcast auch zu einem der erfolgreichsten in Deutschland. Ich bin sehr dankbar, weil darüber habe ich einen zweiten Kanal und erreiche sogar inzwischen über den Podcast viel, viel mehr nochmal, die in mein Netzwerk dann wollen. Also viel, viel mehr Kunden. Am Ende sind es ja nicht nur Mitglieder meines Netzwerks, sondern auch aus Business-Sicht wieder Kunden. Ja, ich sage zwar immer die DWS-Familie und das fühlt sich auch so an, aber nichtsdestotrotz sind es ja aus Business-Sicht auch Kunden. Und kann ich auch nur jedem empfehlen, Podcast baut nochmal eine ganz andere Beziehung auf, weil dieses Social Media, Instagram ist eher so, wann gehen wir darauf? So in so ein also ich gehe auch ganz oft, wenn ich User bin und ich bin versuche selten User zu sein, eher immer Produzent statt auf der Konsumentenseite. Aber wenn ich Konsument bin, bin ich auch in so ein Berieselungsmodus. Also wenn mein Akku abends leer ist, ich mich einfach nur noch auf die Couch fläze, dann irgendwie, ich will einfach nur Ablenkung und Berieselung werden. Da hast du aber keinen Fokus von mir, ja? Da ist der Tank leer. Und ich glaube, in dem Zustand sind erstmal viele bei Instagram, ja? Und im Podcast, wenn du jetzt so einen Podcast hier hörst, da bist du mit Fokus in der Regel dabei. Vielleicht gehst du noch gerade joggen oder so, aber du bist voll drin, ja? Und ich habe einfach gemerkt, in all den Gesprächen, auch mit Bewerbern für mein Netzwerk, die denken, die sind mein bester Kumpel, ja? Die denken, die kennen mich, obwohl ich ja auch nur der Interviewgeber bin erstmal, ja? Und dann habe ich gesagt, ey, jetzt habe ich schon zwei Kanäle, die Weltklasse funktionieren. Warum denn nicht eigentlich LinkedIn? Und LinkedIn, was mir da so ein bisschen, was mich nervt, ist diese Korrektheit, die da einfach herrscht, ja? Alle reden so gefühlt immer so total korrekt und sind alles voll die toll reflektierten Menschen und jeder reflektiert so seine Fehler und gibt die da so total politisch korrekt preis. Keiner hat irgendwie mal Ecken und mal Kanten. Keiner vergreift sich auch mal, so wie im normalen Leben auch. Also ich bin so ein Typ, ich reiß dann auch mal einen Spruch und manchmal ist der auch ein bisschen, na, der ist auch manchmal ein bisschen drüber oder so, aber so bin ich halt. Und ich wollte das sozusagen transferieren auf LinkedIn und da meine Abgrenzung sehen, ja, weil ich habe das nicht gesehen. Und deswegen, ich bin so ein direkter Typ und jetzt zu deiner Ausgangsfrage, war eine lange Einleitung, LinkedIn Corporate Lutscher, ja. Ich hab das sozusagen so gesehen, viele sind so artig sozusagen, sind nicht sie selbst, weil sie alle von ihrem Corporate abhängig sind, ja, also alle, oh, wenn ich jetzt da was Falsches sage, dann könnte ich ja gekündigt werden, ja, und das meine ich so mit Lutscher, der nur auf den Knien den ganzen Tag ist, ja, und immer so ganz politisch korrekt ist.
Okay, pass auf, lass mich die Überleitung nutzen, die du jetzt sozusagen ja hier angeboten hast mit dem Thema Reichweite. Also ich finde es ja auch wichtig, dass man sich einfach Reichweite erarbeitet, weil ich glaube, Reichweite führt dann auch zur Relevanz und Relevanz führt zum Auftrag. Erfahrung ist gar nicht mehr so ganz wichtig, weil tatsächlich ist ja so, was nützt dir das, dass jemand sagt, ich mache das seit 30 Jahren, wenn den keiner kennt, weil wenn der neue Typ, der da um die Ecke gekommen ist, seit 2 Jahren in aller Munde ist, wird der tendenziell den Auftrag bekommen. Jetzt ist ja so, dass eine Menge Menschen einfach Reichweite gerne hätten, aber nicht wissen, wie es geht. Und ich würde jetzt mal sagen, da können wir beide ja mit den zahlreichen Interviews und den daraus erzeugten Reels belegen. Es gibt durchaus Methoden, sehr schnell sehr viel Reichweite aufzubauen. Und das ist ja genau das, was du jetzt gerade auch bei LinkedIn vermisst, indem man einfach mal sagt, ich teile mal mit, was ich wirklich denke und überlege mir nicht, wie ich das politisch korrekt ausdrücke. Weil wenn du so eine etwas polarisierende Aussage triffst, wenn du ein bisschen spitzer formulierst, wenn du vielleicht auch einfach mal klar raussagst, was sich andere nicht trauen, dann haben wir beide ja schon erlebt, dass so Reels durchaus mal 500.000, 700.000 oder auch vielleicht im Millionenbereich Views erzeugen. Von daher, es ist doch eigentlich Fakt, wenn du klarer kommunizierst, wenn du authentischer auftrittst, wenn du weniger zurückhältst und einfach mehr Transparenz gewährst, dann finden das eigentlich die Leute spannender, als wenn du einfach so unterm Radar nicht anecken möchtest und einfach nur mitspielst. Jetzt gehst du ja noch eine Ebene weiter. Du gehst ja beim Stichwort anecken, polarisieren, transparent sein, auch so weit. Du teilst ja auch bei deinen unternehmerischen Erfolgen sogar echtes Zahlenmaterial. Du gibst Details zu deinem Ferrari bekannt, du gibst Details zu deinen Immobilieninvestments bekannt, du gibst Details zu anderen Sachen bekannt. Was spielt sich da hinter den Kulissen ab? Ich meine, was kriegst du da auch an Feedback zu?
Auch mein Kontostand hat sich wird auch sehr polarisiert, ja. Nee, ein paar Gedanken dazu. Ich glaube erstmal, die Welt braucht, wenn du jetzt überlegst, auch bei LinkedIn anzufangen und mal richtig in die Reichweite auch zu gehen oder in die Präsenz zu gehen oder auch bei Instagram oder TikTok, die Welt ist voller weichgespülter Influencer, ja, die alle immer ganz korrekt sein wollen und bloß nicht mal, dass der eine mal das blöd findet oder so. Ich habe eine ganz andere Erfahrung gemacht und da will ich mal ein paar Beispiele teilen, weil du gerade ja schon angesprochen hast, gewisse Dinge, ob jetzt das mit dem Ferrari. Mein bester Post oder einer der besten Posts war tatsächlich, da habe ich so einen Auszug aus einem Kreditvertrag. Ich habe vier weitere Wohnungen gekauft letztens und dann hatte ich so einen Auszug, da stand irgendwie 700.000 Euro Darlehenssumme und dann habe ich geschrieben, yes, weitere 700.000 Euro Schulden, ja. Und dann noch so ein paar Gedanken zum Thema Schulden geschrieben. Und dann war eigentlich so die breite Masse relativ negativ in den Kommentaren, ne? Also so, oh, der nächste Benko, und du wirst flirten gehen, du wirst auch noch vor die Brüche gehen und so. Also die Kommentare waren wirklich 80-90% negativ. Und ich war auch schon so, bin immer besser drin, aber so 100%ig lässt mich das immer noch nicht kalt, leider. Ja, da arbeite ich schon immer dran, ja, das immer wieder ins Positive zu kehren. Aber habe dann schon auch mir gedacht, aber währenddessen habe ich mehr als 500 Kontaktanfragen bekommen. Und das ist nicht von LinkedIn Corporate Lutschern, so die da kommentiert haben. Also kommentieren haben irgendwelche Mitarbeiter und so weiter, die wahrscheinlich den ganzen Tag auf Arbeit nichts anderes zu tun haben, als mir da einen reindrücken zu wollen bei LinkedIn mit einem negativen Kommentar, ja. Wer hat nichts kommentiert? Die Unternehmer, ja. Die haben mich nämlich alle hinzugefügt und Geschäftsführer, also wirklich Entscheider und darunter zum Beispiel der CEO von Delivery Hero, ja. Ich meine, DAX-Unternehmen oder ehemaliges DAX-Unternehmen, glaube ich, sind wir wieder rausgeflogen, ne, aus dem DAX, aber zig Unternehmer, also genau die Menschen, mit denen ich irgendwie in Kontakt gehen will, ja, die auch was reißen wollen im Leben. 500, ja, mit einem einzigen Post, mehr als 200.000 Menschen habe ich dann mit diesem Post erreicht, ja. Zweites Beispiel, im Juli ist meine Mutter gestorben, völlig, völlig überrascht, Herzinfarkt, einfach tot, ohne Anzeichen, ja. Ich war völlig in der Schocksituation, habe den ersten Tag gefühlt, den ganzen Tag geheult. Ich bin aber selbst in so einer Situation immer irgendwie so, dass ich mal ab und zu mal rauszoome. Und ich lag da auf dieser Couch, 3 Stunden geheult, hier hinter der Stirn, tat schon alles weh, wie so ein Muskelkater vom Heulen, ja, weil ich sonst nicht so viel heule, ja. Und dachte so, Alter, davon willst du ein Foto haben. Nicht für LinkedIn, für Instagram, ich wollte ein Foto für mich haben, was mich nämlich daran erinnert, dass das Leben endlich ist, weil wir, wenn ich dir jetzt sage, das Leben ist endlich, sagst du, ja, habe ich verstanden. Hast du nicht, ja, weil du lebst gar nicht jeden Tag so, wie als wenn das Leben jetzt morgen von deiner Mutter oder sonst wem vorbei sein kann, ja. Also wir sagen zwar immer, wir begreifen es, aber irgendwie begreifen wir es ja doch nicht, bis es dann da ist, ne. Und ich wollte ein Foto haben, was mich so zeigt, so aufgelöst. Und dann irgendwann im Laufe des Tages dachte ich mir so, also mein gesamtes Geschäft ist abhängig von meiner Präsenz, ja, online. Ich habe mehr als 37.000 Stories die letzten, glaube ich, 6 Jahre bei Instagram gepostet, ja. Also nur mal um so eine Zahl reinzuwerfen. Die Leute sind es gewohnt und auch mein Geschäft ist ja irgendwie davon abhängig. Und ich wusste aber nicht, was passiert. Ich wusste nicht, vielleicht heule ich jetzt auch 4 Wochen durch. Und vielleicht will ich auch gar nicht online sein in dieser Zeit, sondern um mich rein um die Trauer kümmern, ja. Da habe ich gesagt, wie erreichst du jetzt mit einem Tastendruck mal alle, schreibst dir kurz nochmal alles runter. Ich konnte mich ja nicht verabschieden von meiner Mutter. Habe kurz nochmal dazu Worte geschrieben, die mir irgendwie auf dem Herzen lagen. Und somit hatte ich alle meine Freunde, Geschäftspartner, Bekannte, weil die folgen mir alle bei Instagram, ja. mit einem Schlag alle Kunden mit einem Schlag eigentlich informiert. Und dann ist Folgendes passiert. Erstmal hat der Algorithmus gesagt, gut, spiele ich jetzt, so macht es jetzt im Grunde immer, spiele dir erstmal deinen Followern aus, ja, und guckt, was passiert. Und die haben natürlich alle mit ihren Beileidsbekundungen dann kommentiert auch. Und dann hat der Instagram-Algorithmus nach 2 Tagen allerdings erst irgendwie gesagt, ey, die haben jetzt alle kommentiert, deine Follower, das muss ja irgendwie wichtig sein, was du da zu sagen hast. Und jetzt hat er das angefangen, fremden Menschen auszuspielen. Das wollte ich gar nicht, ja. Also ich will immer viral gehen. Mit diesem Post wollte ich gar nicht viral gehen, ja. Und ist auch irgendwie so eine Ironie, ja. Immer will ich viral gehen, gelingt mir fast nie, aber da gelingt es mir, ja. So, was passiert? Fremde Menschen, die einen, da gab es so eine Partei, die hat gesagt, die war sehr empathisch, also die haben mich da heulen gesehen auf dem Bild, ja. Die haben gesagt, ey, auch mein Beileid, obwohl die mich nicht kannten, die konnten sich da reinfühlen. Dann gab es eine zweite Partei, die eben auch schon die Erfahrung des Todes gemacht haben, irgendwie eine schmerzliche Erfahrung eines liebsten Menschen, die das aber häufig nicht verarbeitet haben. Die haben sich da irgendwie auch abgeholt gefühlt und haben sich irgendwie so gefühlt, okay, da ist auch jemand, da fühle ich mich verbunden, haben dann auch was geschrieben. Und dann gab es so die Negativleuten, die mir jetzt mitteilen mussten, na, sowas gehört aber nicht auf Social Media. Oder der krasseste Kommentar, voila, was bist du für ein Mann heult nicht. Ja, gab es auch, ne? Also so eine Negativ, aber das ist auch, das brauchst du dann auch. Und diese Mischung hat das dann so befeuert, dass diesen Beitrag 3 Millionen Deutsche gesehen haben. Ja, also 3 Millionen Deutsche haben mich gesehen. Letztens hat mich jemand auf der Veranstaltung getroffen, meinte, du warst doch der geheult hat. Ne? Ja, also krass, was daraus geworden ist. Aber will nur damit im Grunde sagen, die Leute sind genervt von Standardinhalten und sie wollen die Wahrheit. Sie dürsten nach Authentizität. Sie dürsten nicht nach Schönheit, sondern nach Ehrlichkeit, nach Realität.
Ja, wobei manche Leute natürlich da sich dann auch komisch im Internet verhalten. Also ich habe beide Posts, die du jetzt gerade genannt hast, gesehen. Ich habe bei deinem Post zu der Mutter nichts geschrieben, weil ich einfach dachte, da werden jetzt Leute dich überhäufen mit ihren Beileidsbekundungen. Bei manchen bist du auch gar nicht so sicher. Ist das nicht einfach so eine Standardfloskel, wie wenn man jetzt einen Geburtstag oder so Gruß losschickt, wo man denkt, komm, mein Computer hat mich gerade erinnert, ich kenne den coolen Typen kaum. Und ich dachte dann, du hast in dem Moment eh nicht den Kopf. Mich hat es tatsächlich kurzfristig auch berührt, weil ich dachte, armer Typ, jetzt ist jedes Jahr erfolgreicher als im Jahr davor. Und das kann man dann nicht mehr mit der Mama teilen. Das ist ja in meinem Leben ähnlich. Mein Vater hat 2011 diese Erde verlassen und hat vieles von dem, was ich danach alles erreicht habe, nicht mehr mitgekriegt. Ich weiß noch, als ich 361.000 Euro Umsatz aus meinem Kinderzimmer gemacht habe, als ich meine Computerfirma zu Hause gestartet habe, habe ich ja da die ersten Geschäfte gemacht. Da weiß ich noch, ich stand oben im ersten Geschoss, da wo mein Kinderzimmer war, im Flur und er verabschiedete einen Bekannten an der Tür und sagte nur sowas wie, also mein Sohn da oben, der macht eine Schweinekohle. Ich weiß nicht genau, wie er das macht, aber das scheint richtig gut zu laufen. Mir gegenüber konnte er diesen Stolz nie so wirklich kommunizieren, weshalb ich mir auch viel Zeit nehme, meinen Sohn immer dran zu erinnern, dass ich in bestimmten Situationen sehr stolz auf ihn bin, weil ich glaube, dass das für Kinder schon wichtig ist, dass man denen auch mal diese Rückmeldungen gibt. Und so weiter. Und von daher, ich habe das schon gesehen, aber das ist es. Also diese Authentizität, ich glaube, die ist wirklich entscheidend. Viele trauen sich nicht aus Angst vor Beleidigungen, vor negativen Kommentaren, vor Ablehnung. Ich habe das so wie du. Anfangs habe ich das erstmal so teilweise vielleicht auch etwas überrascht, nicht direkt schockiert, aber schon irgendwie überrascht wahrgenommen, dass ich dachte, Mensch Leute, seid ihr dumm? Versteht ihr nicht, dass das euer Klartextname ist, wo ihr euch so primitiv mit im Internet in Erscheinung stellt? Und dann habe ich mir Zeit genommen und habe die Leute einfach so ein bisschen beleidigt in den Kommentaren. Ich habe dann einfach so zurückgeschrieben, ich würde mich gerne geistig mit dir duellieren, aber ich merke, du bist unbewaffnet. Oder ich habe so geschrieben, du verwechselst Meinungsfreiheit und Relevanz. Du darfst das natürlich sagen, aber es interessiert erkennbar keinen. Und dann waren da auch Leute, die schrieben so Sachen wie, ich finde dieses Reel scheiße. Dann habe ich drunter geschrieben, vergiss niemals, du schaust meine Reels, ich schaue nie deine. Und so habe ich mich dann im Prinzip einfach ein bisschen amüsiert. Aber das habe ich dann irgendwann auch eingestellt, weil es mir einfach zu zeitintensiv war. Vor allen Dingen bei der Aktivität, die du und ich da auf Social Media ja jetzt auch an den Tag legen, schaffst du das ja irgendwann auch gar nicht mehr. Aber trotzdem, ich glaube, da sind wir uns im Kern einig und ich denke, da sind wir beide auch, wenn das jetzt, auch wenn es ein bisschen komisch klingt, wenn man das von sich selber sagt, ich glaube, da sind wir beide auch gut als Vorbild geeignet, um einfach mal zu zeigen, Leute, seid mutiger. Zeigt euch einfach, wie ihr seid. Und macht euch nicht so viel Gedanken über das, was andere über euch denken, weil erstens ein Großteil der Menschen denkt gar nicht aktiv über dich nach. Und dann gibt es darüber hinaus sowieso drei Gruppen von Leuten, über die man sich einfach im Klaren sein muss. Da gibt es die eine Gruppe, die findet alles scheiße, was du machst. Du kannst dich verbiegen, die werden dich niemals mögen. Da gibt es die andere Gruppe, die findet alles geil, was du machst. Da kannst du auch mal dir einen Lapsus erlauben und trotzdem sagen die, ach komm, ist schon cooler. Oder eine coole. Und dann hast du die dritte Gruppe. Die haben sich noch nicht entschieden, ob sie dich gut oder schlecht finden. Aber wenn du dich nicht klar positionierst, hilfst du denen auch nicht bei der Entscheidung. Und deshalb glaube ich, ist einfach eine klare Positionierung gut. Gleichzeitig ist es aus meiner Sicht wichtig, diesen Mut auch vielleicht aufzubauen in einem guten Umfeld. Und damit würde ich gerne zu dem Thema Umfeld umleiten, weil auch da haben wir viele Gemeinsamkeiten. Wir beide verbringen ungern Zeit mit Vollidioten und Spinnern, sondern eher so mit Machern, Macherinnen und Leuten, die Probleme eher lösen, als sie detaillierter zu beschreiben. Vielleicht teilst du mal an dieser Stelle deine Gedanken zum Thema Umfeld. Einmal im Allgemeinen, vielleicht für den eigenen Seelenfrieden und gleichzeitig aber vielleicht auch für das eigene Vorankommen im Hinblick auf Erfolg, Karriere, Verwirklichung von Träumen. Was triggert der Gedanke Umfeld bei dir alles?
Ich habe tatsächlich letztens einen Aufkleber produziert, da steht drauf, Umfeld ist alles. Und woher nehme ich die Aussage? Wir kommen gerade von der Kreuzfahrt wieder, 2 Wochen mein Schiff. Und auf Kreuzfahrt ist es so ein bisschen...
Habe ich gesehen, 12.000 Euro kostet die Suite. Er hat auch erklärt, warum das mehr Sinn macht als das andere. Also Maurice zu folgen auf Social Media macht durchaus Sinn, ist teilweise echt unterhaltsam.
Ja, es ist wirklich wie so eine Zwei-Klassen-Gesellschaft da auf so einem Kreuzfahrtschiff. Und da kommt ja vieles zusammen. Also 12.000 diese Suite und dann gibt es Zimmer in Kabine, so wie lebendig begraben, habe ich auch schon gemacht in meinem Leben. Ja, also da hast du kein... Da hast du kein Tageslicht, ne? Da bist du im Schiff und ist wirklich so und das kostet dann wahrscheinlich 600 Euro oder so, ich weiß es nicht, ja. Und so krass ist halt der Unterschied dort. Und ich habe mir über die Jahre hinweg ein Umfeld gebaut, wo ich keine Jammerlappen drin habe. Ich habe mir ein Umfeld gebaut, wo keiner mir mit irgendeiner Negativität kommt, wo keiner in diesem Opfermodus, in diesem Opfergeschwätz sich suhlt, ja, wo keiner ist, der irgendwie mit dem Finger immer auf die anderen schiebt, auf die Politik, auf sonst wen. Und deswegen kenne ich diese Energie auch schon gar nicht mehr. Ich lebe wie in einer eigenen geschaffenen Blase. Und wenn du aber auf so einem Kreuzfahrtschiff bist, da siehst du mal wieder ich nenne den Durchschnitts-Otto bei LinkedIn, ja, weil Durchschnitts-Otto ist für mich, in unserer Gesellschaft ist der Durchschnitts-Otto, der ist fett. Der hat richtig fettes Übergewicht, ja. Und das ist die Normalität. Das ist nicht so, dass das der Aussätzige ist, sondern der Durchschnitt unserer Gesellschaft hat Übergewicht. Der Durchschnitt unserer Gesellschaft guckt fast 4 Stunden Fernsehen am Tag, ja. Das ist die Norm, ja. Und diese Liste kannst du ja unbegrenzt weiterführen. Der Durchschnitt hat wahrscheinlich das letzte Buch gelesen, als er in der Schule war. Ja, dann hat er aufgehört. Der Durchschnitt hat aufgehört zu lernen, mit der Schule oder Ausbildung oder mit dem Studium, würde ich sagen, ja. Und das ist alles was, mit dem ich mich nicht identifizieren kann. Und jetzt kann man natürlich sagen, die sind alle anderen sind blöd und ich bin gut. Aber wenn du trotzdem in so einem Umfeld bist, wo diese Menschen unterwegs sind, dann kannst du zwar rational sagen, nee, das bin nicht ich, aber alles färbt auf dich ab. Alles, selbst Nachrichten, die du konsumierst, selbst Social Media würde ich mir ganz stark aussuchen, wem folge ich da und wem nicht, ja. Alles färbt auf dein Handeln ab. Und dazu habe ich letztens ein Beispiel. Ich hing so auf der Couch am Sonntag und wollte auch mal Netflix gucken. Bei Netflix bei mir immer so, ey, da gibt es so viel Scheiße, ja. Unendlich viel Scheiße. Ich suche dann immer und finde nichts Gutes. Inzwischen kaufe ich mir schon immer Amazon Prime. Da gibt es so Heimkino-Premieren, kostet dann, weiß ich, 15 Euro. Einfach in der Hoffnung, dass zumindest das, was Gutes ist, wo ich nicht meine Zeit verschwende, weil die ist ja so teuer, ja. Und auf jeden Fall hing ich da so ab, finde mal wieder nichts und gucke so bei mir in meinem Umfeld die wichtigste Stunde in einen Kanal, der heißt Erfolgsgeschichten. Da teilen wir Erfolge und laden uns mit Erfolgsenergie auf. Und dann schreibt ein 24-Jähriger an dem Sonntag, wo ich faul auf der Couch hing, nicht Maurice, der spricht ja an alle dort, ich habe gerade meinen ersten Ironman gefinisht und den Marathon, den läuft man da zum Schluss, ne, nachdem man ewig geschwommen ist und ewig Rad gefahren ist. den habe ich mit einer Pace, also einer Kilometerzeit von 4 Minuten 30 absolviert. Und ich dachte mir, Maurice, du fettes Schwein, du bist in deinem ganzen Leben noch nicht mal 2 Kilometer mit einer Pace von 4 Minuten 30 gelaufen und bin ab zum Sport gegangen. Und dann dachte ich mir wieder, krass, so eine beiläufige Nachricht, die ich gerade konsumiert habe, hat mein Handeln verändert. Ja, und überleg mal, was dann noch alles Einfluss auf dich hat. Also dein Partner, Vorsicht bei der Partnerwahl, ja, den würde ich mir ganz, ganz besonders aussuchen, ja. Aber auch Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen, ja. Du kannst sagen, ich bin anders, aber es färbt alles ständig auf dich ab. Und ja, ich habe inzwischen ein Umfeld gegründet, da tummeln sich jetzt 1300 Menschen, die eben so ticken wie ich. Nicht Durchschnittsottos, sondern Macher. Menschen, die nach vorne wollen, Menschen, die größer denken, die große Ziele haben, Menschen, die täglich an sich arbeiten, Menschen, die lesen, die Sport machen, die achtsam sind, Gesundheit fokussieren, Unternehmer. Also einfach so eine krasse Energie kann man immer schwer beschreiben, aber wenn man mit so einem Menschen umgeben ist, da kannst du nicht faul sein.
Ja, also ganz kurz ein paar Kommentare zu dem, was du gerade ausgeführt hast. Ich hätte jetzt für unsere Zuhörenden 3 Filmtipps. Das eine wäre The Founder, eine coole Story über die Art und Weise, wie dieses ganze McDonald's-Systematisierungsbusiness entstanden ist. Die Nokia-Story, BlackBerry-Story. Die Story darüber, wie jetzt BlackBerry sich auf dem Thron ausgeruht hat und vergessen hat, sich weiterzuentwickeln und dann von Apple vom Markt zerstört wurde. Und dann die dritte Sache, die ich gut finde, ist The Wolf of Wall Street, weil ich einfach glaube, dass der Film super gut rüberbringt, was für eine Energie in Vertriebsteams entstehen kann, wenn man einfach nicht alleine den Markt bearbeitet, sondern das in einer krassen Gruppe macht. Das ist ja ein Spirit, den ich immer bei Versicherungsdienstleistern und so weiter erlebe, wenn ich die mal trainiere. Ich habe jetzt auch tatsächlich zum Geburtstag ein Original von Leonardo DiCaprio unterschriebenes, riesiges Teil von The Wolf of Wall Street bekommen. Ich habe auch Jordan Belfort schon live getroffen in der Lounge tatsächlich am Flughafen in New York. Der hat das dann auch entsprechend unterschrieben. Jetzt habe ich da also so eine Sache, die hänge ich in Kürze ins Büro und werde das mal auf Social Media teilen. Der zweite Punkt ist, ich glaube, Umfeld ist deshalb so wichtig, weil man natürlich auf der einen Seite seine Gedanken dann frei entfalten kann und durch die Stimulanz der anderen Macher und Macherinnen noch weitere gute Gedanken entwickelt, die einen noch mehr antreiben, wie du es gerade sehr gut mit dem Jogging- und Sportbeispiel illustriert hast. Ich glaube aber, für diejenigen, die sich mit dem Thema Umfeld noch nicht so stark beschäftigt haben, habe ich hier noch einen Tipp. Ihr müsst natürlich in der Übergangszeit auch eine gewisse Frusttoleranz entwickeln, weil ihr werdet natürlich von den alten Kontakten immer wieder zurückgeholt. Die holen euch wieder zurück in ihre Welt, weil die sind nicht bereit, mit in die neue Welt aufzubrechen. Glauben, ihr solltet euch nicht verändern, formulieren dann auch so Sätze wie, ich würde das nicht so tun. Und vielen Menschen ist halt extrem wichtig, was andere über sie denken. Ich habe ja in meinem Leben auch schon ein paar Euro verdient. Also ich habe auch schon Tage gehabt, da habe ich 6-stellig Geld verdient, bin trotzdem am nächsten Morgen um 5 Uhr aufgestanden, habe meinen Job gemacht. Ich habe Vorträge gehalten. Mein bester Vortrag hat 24.580 Euro gebracht. Das ist jetzt auch nicht normal. Aber jetzt war ich zum Beispiel am Wochenende mit meinem Sohn nur von Freitag bis Sonntag mal eben in Österreich, weil ich mit dem auf eine Rodelbahn wollte. Sind wir nach München geflogen, Mietwagen genommen, zum Berg gefahren, 2 Tage da gerodelt, wieder zurück. Sagt ja auch jeder, du hast einen Vogel, aber nur wenn das Umfeld das nicht als normal betrachtet. Und wenn du aber in so einem Umfeld bist, dann fragen die Leute eher, wo war das? Welche Rodelbahn kannst du empfehlen? Wie lange fährt man da? Und nicht, was hat das gekostet? Warum hast du das nicht länger gemacht? Glaubst du nicht, das ist übertrieben und so weiter? Und ich glaube einfach, das richtige Umfeld, das hilft dir einfach, dich mehr auf deinen eigenen Fortschritt zu konzentrieren und macht dich immuner gegen die ganzen, ja, ich sag mal, Leute, die im Leben nichts mehr vorhaben, die mehr so im Zuschauermodus verweilen, wie Maurice das eben auch schon gesagt hat. Jetzt hast du aber gerade von dem Thema Sport gesprochen, jetzt hast du von dem Thema Gesundheit gesprochen. Das ist auch ein Thema, mit dem sich Kunden in meiner Mastermind immer wieder beschäftigen. Ich mache ja zum Beispiel jedes Jahr eine Blutanalyse, weil ich einfach glaube, wenn du jedes Jahr ein Blutbild machen lässt, hast du gute Referenzwerte. Du hast da ja dazu auch ein paar Erklärungen, die will ich jetzt nicht vorwegnehmen. Das deckt sich mit dem, was ich denke. Für mich ist es von Vorteil, wenn ich mein eigenes Blutbild jedes Jahr um die gleiche Zeit erstellen lasse, habe ich ja über 10, über 15 oder eventuell später über deutlich mehr Jahre auch eine Indikation, ob sich meine Blutwerte auf meine Person bezogen verbessert haben, verschlechtert haben, ob Handlungsbedarf besteht etc. etc. Aber für denjenigen, Maurice, da würde ich zu dir überleiten, der jetzt das allererste Mal ein Blutbild machen lässt, und der jetzt also vom Arzt den Hinweis kriegt, alles im Mittel, wunderbar. Was ist deine Meinung dazu?
Ich habe tatsächlich letztens ein Buch gelesen von Professor Dr. Spitzbart, heißt der, und der beschäftigt sich eben mit dieser Thematik. Und bei den Blutbildern ist es so, und du jetzt zum Arzt gehst, so wie du beschrieben hast, und sagst, hier, ich will mal ein Blutbild machen, wird der fragen, warum denn? Einfach so, ich will mal gucken, ist alles in Ordnung, passen meine Werte? Dann wird er sagen, gut, können wir machen, kostet XY, und dann macht er dieses Blutbild und dann hast du dort immer im Grunde deinen Wert in den einzelnen Punkten, also Vitamin B, X, weiß ich, Vitamin C und so weiter, Mineralstoffe. Du musst tatsächlich auch angeben, was überhaupt du für Werte haben möchtest. Ja, also die kannst du auch erweitern und jeder Wert kostet tatsächlich auch, ich habe gerade eins machen lassen, ich glaube sowas wie 30 bis 40 Euro pro Wert. Ne? Also mein Blutbild hat, glaube ich, fast 600 Euro jetzt gekostet. Und dann ist immer ein Vergleich zu der Norm. Und dann wird der Arzt, wenn du es jetzt beim klassischen Arzt machst, sagen, ja, ist alles in Ordnung zum Beispiel, weil es jetzt mit der Norm verglichen wird. Aber was bildet überhaupt die Norm? Ja, und das ist interessant, weil die Norm wird auf Basis aller abgebildeten Blutbilder erstellt. Ja, und wer gibt jetzt überhaupt in der Regel ein Blutbild in Auftrag? Menschen, die optimieren wollen, so wie wir beide? Nein, in aller Regel sind das Menschen, die ein Problem haben, die irgendein Krankheitsbild haben. Ja, und jetzt vergleicht man also meine Werte mit dem Durchschnitt der kranken Menschen. Ja, das ist nicht das, was ich will, ja. Ich will wissen, wo bin ich zu dem gesündesten Menschen, wo habe ich da Abweichung, ja. Und das ist überhaupt der Blick auch, wie ich jetzt auf das Thema Gesundheit gehe. Du hast ja angesprochen, ich habe mir den neuen Ferrari Dolce Cilindri bestellt und dann ist mir aufgefallen, Maurice, was kommt denn überhaupt in diesen Ferrari rein, ja. Was kostet denn da überhaupt die Wartung? Was kippen die da rein? Was wollen die dafür haben? Und dann ist mir mal aufgefallen, Maurice, was das Thema Gesundheit angeht, kippst du eigentlich in deinen besten Ferrari, also dich selbst, auch das beste Öl rein, ja? Und dann habe ich mir gefragt, ey, wie kann ich eigentlich mit meinem Geld auch das Bestmögliche für meine Gesundheit tun? Und an dem Thema bin ich sozusagen gerade dran und deswegen auch die Beschäftigung mit diesem Thema, auch Blutbild, was bedeutet es? Und wie du sagst, ich kann auch hier nur jedem empfehlen, jedem Unternehmer, jedem Menschen empfehlen, da das Geld in die Hand zu nehmen, das zu machen. Und dann noch ein zweites Thema, was ich sehr empfehlen kann, ist das Thema Infusion. Also seinen Körper mit Vitaminen, Mineralstoffe auch über den Infusionsweg zu versorgen. Warum? In unserer Gesellschaft ist es auch fast schon normal, dass der Darm gar nicht mehr richtig funktioniert. Aber wenn der richtig funktioniert, dann kannst du zum Beispiel 1 Milligramm Vitamin C am Tag verarbeiten, aufnehmen vom Körper über den Darm. Ja, wenn ich zu so einer Infusion gehe, hier sieht man es ja noch, ich habe gerade 7 Milligramm mir direkt reingeballert, Vitamin C, ja, um wieder hier gewappnet zu sein, Abwehrkräfte etc. wieder nach oben zu pushen und ein Meyers-Cocktail. Aber das kann der direkt aufnehmen jetzt hier rüber, ja. Da kann man jetzt ja schon sich ausrechnen, wie lange man mit einem gesunden Darm bräuchte, um diese Menge mal reinzukriegen, ja. Also das finde ich auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Und ich bin privat versichert, übernimmt tatsächlich die private Krankenkasse zu großen Teilen bei mir. Also ist nicht immer das Thema, dass ich das dann sogar selber alles bezahlen muss.
Also ich habe das tatsächlich auch mal gemacht, als ich damals im Jahr 2020 meine Firma verkauft habe. Da war das zwar ein großer Moment und es hat mich sicherlich im Leben auch nochmal auf ein neues Level katapultiert. Aber die letzten 2-3 Monate vor so einem Exit sind ja doch auch nervlich sehr anstrengend. Du denkst immer, es könnte immer noch schief gehen. Es muss ja nur auf Käuferseite die Finanzierung nicht zustande kommen und schon ist der Deal geplatzt. Du hast Angst, dass das zu deinen Mitarbeitern durchsickert. Du hast ein paar andere Sachen auf den Weg gebracht. Du hast dir vielleicht schon Gedanken über die Zeit danach gemacht, die aber vielleicht nur so starten kann, wenn der Exit auch wie geplant stattfindet. Ich hatte damals auch mein Buch schon angefangen zu schreiben und hatte dann überlegt, wenn der Exit jetzt nicht wie geplant stattfindet, dann gebe ich ja mit meinem Buch 55 Business Turbos schon eine ganze Menge Erfolgsstrategien raus und die auch theoretisch Wettbewerber lesen könnten, obwohl ich noch im gleichen Markt bin. Und deshalb war das natürlich schon alles sehr, sehr anstrengend. Als diese Firma dann verkauft war, brauchte mich über Nacht sozusagen keiner mehr, weil der Käufer sagte, wir können das alles und wir kriegen das alles so erstmal alleine hin. Und dann bin ich auch zu so einem Heilpraktiker gegangen und habe diese ganzen Infusionen da gemacht. Zweimal die Woche bin ich dahin, Vitamine und Mineralstoffe und all sowas. Und tatsächlich war das so eine große Nadel, weil da kommt ja richtig Flüssigkeit in deinen Körper. Das geht ja mit so einer kleinen Nadel nicht, dass man im Prinzip einfach, ich konnte da nur so sitzen. Und wenn ich jetzt auf der linken Seite die Infusion hatte, konnte ich auf der rechten Seite nicht mal am Handy tippen, weil diese kleine Bewegung, die ja der Körper dann trotzdem überträgt, dazu geführt hat, dass die Nadel extrem wehgetan hat. Und dann habe ich also tatsächlich einfach auf Netflix so eine Piratensendung gefunden. Die fand ich sehr spannend. Und dann bin ich so sinngemäß zweimal die Woche zum Piratenfilm schauen, zu dieser Heilpraktikerin gefahren und habe das über 3 Monate mal gemacht. Ich kann nicht wirklich sagen, ob es mir danach besser ging, weil mir ging es ja allgemein gut. Ich hatte einfach auch eine gewisse Grundeuphorie. Ich kann nur sagen, es war ein großes Erlebnis, weil wenn die dir da eine Infusion nach der anderen reinballern, dann musst du auch gefühlt ja permanent aufs Klo, weil da kommt ja auch eine ganze Menge Flüssigkeit in den Körper. Also es ist schon ein Erlebnis, allein dafür müsste man das schon mal machen. Aber das habe ich auch schon öfter mit Leuten besprochen, die im Leistungssport aktiv sind oder eben auch im Management sehr hoch aufgestellt sind, dass sie sich zwischendurch einfach diese intravenösen Unterstützungen, ich sag mal, gönnen, um damit einfach auch, ja, losgelöst von den Vitaminen und Mineralstoffen, die du vielleicht mit Apfel und ein bisschen magnesiumhaltigen Essen und so weiter konsumieren kannst. Also das, denke ich, ist ein Thema, was viele unterschätzen. Ich glaube, wie du eben sagst, viele kümmern sich erst um das Thema Gesundheit, wenn es nicht mehr da ist. Und dann bist du ja im Defizit und dann ist ja dein Ziel häufig erstmal nur wieder auf normal Null zu kommen. Wenn du aber auf Plus bist und einfach guckst, wie kriege ich einen Doppelplus hin, dann finde ich, ist das natürlich viel, viel interessanter, weil dann wirst du häufig eine bessere Schlafqualität haben, dann wirst du über Tag fitter sein, dann wirst du auch geistig wacher sein, weil manche Leute, das erlebst du ja wahrscheinlich selber, wenn du mit dem einen oder anderen sprichst, der kann dir irgendwann gar nicht mehr folgen, weil die Auffassungsgabe nicht mehr reicht oder die Aufnahmekapazität erschöpft sind. Und das, glaube ich, kann man alles schon irgendwie auch herbeiführen. Von daher, ich glaube, das ist wichtig. Du hast da ja ein etwas... Ja, ich sag mal, durchaus noch in Bezug auf die Gesamtbevölkerung in Deutschland. Ich habe gerade nachguckt, 84 Millionen haben wir jetzt hier in diesem Land. Du hast ja doch einen etwas innovativeren Ansatz. Du nennst es ja so die wichtigste Stunde. Das heißt, du gehst ja wirklich so eine Stunde am Tag hin und machst bestimmte Dinge. Ich kenne die Antwort schon, aber ich würde dir das überlassen. Was ist Teil dieser wichtigsten Stunde, um die du dich jeden Tag kümmerst?
Also eine Anmerkung noch vorher, weil du hast ja den Menschen, die Angst vor Nadeln haben, ja, den hast du jetzt ja richtig Angst gemacht, was dieses Thema angeht. Und ich bin nämlich auch so ein Mensch, ja. Also ich habe da auch lustige Geschichten. Ich bin da auch schon umgefallen, ja, nach dem Blutabnehmen und so. Also ich bin jemand, ich glaube, viel mehr Angst vor Nadeln kann man nicht haben als ich. Und ich mache jetzt regelmäßig Infusionen. Bei mir ist das nämlich nicht so. Ich glaube, es hängt so ein bisschen davon ab, was man sich da reinballert auch. Da gibt es dann Unterschiede. Bei mir ist das eine ganz dünne Nadel. Ich habe mir jetzt ja auch Blut abnehmen lassen für das Blutbild. Das war auch wieder hart kritisch für mich. Aber diese Infusion ist wirklich ganz dünn und merke ich kaum. Ja? Von daher will ich nur noch kurz mal die Angst nehmen und dann zu deiner Frage. Thema die wichtigste Stunde. Ja? Ich glaube gerade, hier hören ja wahrscheinlich viele Unternehmer auch zu. Und ich bin auch ein leidenschaftlicher Unternehmer. Ich könnte gefühlt 7 Tage die Woche 24 Stunden arbeiten. Das würde mir nicht mehr auffallen und es würde mir auch Spaß machen. Und ja, ich brenne einfach. Ja, ich brenne wie eine Fackel. Ja, so für mein Business. Was jetzt eine Gefahr ist für andere Themen. Ja, das heißt, für mich selbst. Aber ich glaube, wenn man dann noch Frau hat, Kind hat, diese ganzen Bälle, die wir irgendwie jonglieren im Leben und parallel hochstemmen wollen, dann passiert Folgendes, dass wir allen gerecht versuchen zu werden und an uns selbst immer kürzen. Ja, sagen zum Beispiel, nee, für Sport habe ich heute keine Zeit, weil so viel Business zu tun. Ja, ein Buch zu lesen, nee, habe ich keine Zeit, weil ich wollte noch mit dem Kind heute was machen. Mal in die Stille zu gehen, mal einfach die Fresse zu halten für 10 Minuten. Da habe ich keine Zeit, ich habe so viel, ne, und so weiter. Und deswegen glaube ich, dass es gerade für uns ambitionierten, leidenschaftlichen Unternehmer so, so wichtig ist, ein Commitment und einen Rahmen zu schaffen, der unverhandelbar ist. Und am Ende ist das mein Konzept von die wichtigste Stunde, zu sagen, ich nehme mir eine Zeit am Tag, die kann ich Die kann ich inzwischen auch verteilen, aber ich nehme mir eine Zeit am Tag, die ist nur für mich. Und die fülle ich mit Dingen, die mir gut tun. Also Sport bei mir, meditieren, mal Ruhe in meinen ständig denkenden Geist irgendwie bringen, ja. Meine Ziele mal zu visualisieren, an meinen Gedanken zu arbeiten durch Affirmation, ja, durch Glaubenssätze, an meinem Gedankenset das zu beeinflussen, weil der Durchschnitts-Otto ist ja wieder so, der lässt sich ja die ganze Zeit von anderen beeinflussen, von den Medien, ja, deswegen ist der ja so negativ, ja. Warum bin ich da, wo ich bin? Weil ich anders denke. Unsere Gedanken bestimmen am Ende doch, wo wir heute stehen, ja. Und zum Beispiel auch Dankbarkeit, ja. Sich mal bewusst einmal am Tag die Zeit zu nehmen, um mal dankbar zu sein. Ich glaube, das setzt dich auch in eine ganz andere Schwingung, in eine ganz andere Energie. Und das tue ich in meiner wichtigsten Stunde. Und das mache ich nicht alleine, sondern das mache ich mit 1300 Sparringspartnern, die mir einen auf den Deckel geben, wenn ich das nicht tue. Und dieses brutal harte Commitment, was ich in meinem Netzwerk geschaffen habe, sorgt dafür, dass ich es immer tue. Ja, nicht immer voll, nicht immer alles. Zur Not, sage ich immer, mache ich nur eine Sache an dem Tag. Aber die wichtigste Regel ist, nie rauszukommen. Weil wenn du sagst, ach, heute nicht, weil Business so viel zu tun ist, sage ich dir eins, machst du zweimal, machst du dann auch dreimal, machst du auch siebenmal, dann bist du wieder ganz raus. Ja, also lieber ein bisschen machen und drinbleiben, als zu skippen, weil dann läuft eine ganz große Gefahr, dass du dich wieder verlierst.
Ich finde, du hast das gerade so unterschwellig einfach wieder so hier platziert und der ein oder andere Zuhörer, Zuhörerin wird sagen, ja, ich weiß, was er meint, aber viele verstehen gar nicht die Macht dieser Affirmation der eigenen Glaubenssätze und damit resultieren natürlich auch dem Mindset, was ja im Prinzip das Betriebssystem deines Lebens ist. Und ich glaube, es ist eben ganz wichtig, dass wir das nicht einfach von anderen zu sehr prägen lassen, vorausgesetzt, die anderen haben vor allen Dingen auch nichts erreicht. Es gibt ja eine Menge Menschen, die uns alle beeinflussen. Denk mal an alle Lehrer. Die meisten Lehrer haben ja keine reale Lebenserfahrung. Die haben ja das Institut Schule nie verlassen. Die unterrichten aber Sozialwissenschaften, die unterrichten auch, keine Ahnung, vielleicht irgendwann nachher Unternehmensführung auf einer Universität. Die haben aber vielleicht noch nie eine Firma geführt. Und das ist natürlich dann schwierig. Und ich mache mir da sehr viele Gedanken, weil ich einfach bei mir selber festgestellt habe, wenn du anders denkst, kriegst du andere Ergebnisse hin. Du traust dir mehr zu, du wirst selbstbewusster und mit höherem Selbstbewusstsein kriegst du mehr Ergebnisse hin. Du machst dich weniger abhängig von der Zustimmung anderer, wenn du einfach fest davon überzeugt bist, das hat Sinn, was ich hier mache, ich ziehe das durch. Meistens geben dir die Ergebnisse ja dann hinterher recht. Und ich verbringe ja viel Zeit mit meinem Sohn. Meine Mutter hat letztens mit mir geschimpft, hat gesagt, Philipp, du bist ein sehr liebevoller und sehr engagierter Vater, aber ich habe das Gefühl, du verbringst zu viel Zeit mit deinem Sohn. Der hat gar keine Zeit, Freunde zu treffen. Da sage ich, der muss keine Freunde treffen, der muss mit Papa eine coole Zeit haben. Und wenn er mir sagt, er hat keinen Bock mehr drauf, dann werde ich das auch respektieren. Aber er sagt er ja zu mir immer, Papa, können wir einen Ausflug machen? Papa, können wir das machen? Papa, Papa. Aber lustig ist halt durch diese ganze Zeit, die ich mit ihm verbringe, dass er natürlich von mir auch Sätze aufschnappt. Und manchmal bringt er die dann auch in den Wiedergabemodus im richtigen Kontext. Und manchmal, wo ich denke, ah, das hätte er nochmal überlegen müssen. Letztens hat meine Frau irgendwas zu ihm gesagt. Und dann, Jonathan, warum hast du das nicht gefragt? Und dann sagt er, Mama, manchmal muss ein Mann tun, was ein Mann tun muss. Da dachte ich, okay, das ist ein guter Satz, aber der passt an dieser Stelle nicht. Dann fragt er mich an anderer Stelle, Papa, als Opa Dieter damals gestorben ist, also mein Papa, warst du da traurig? Hast du da geweint? Und da sage ich, nein, da habe ich nicht geweint. Und da sagt er, ja, Papa, weinen bringt ja auch nichts. Weinen löst ja auch keine Probleme. Und das sind dann aber so Sachen, wo ich immer wieder lustig finde, wie Kinder das dann auch wahrnehmen. Aber den stärksten Effekt habe ich eigentlich mit Folgendem erzielt. Mein Sohn wollte mit mir raus. Und das ist jetzt schon häufiger vorgekommen. Ich sage, Jonathan, es geht jetzt gerade echt nicht. Draußen schüttete es aus Eimern und so. Und ich hatte einfach auch keine Lust so in dem Moment. Da sagte ich so, es regnet draußen. Und er sagte, aber Papa, das macht doch nichts. Wir sind doch Männer. Wir ziehen uns Regensachen an und gehen trotzdem raus. Und dann habe ich gesagt, da hat er recht, hab mir was angezogen, sind wir rausgegangen. Und ich glaube, das sind diese kleinen Sachen, die wir so übers Leben immer wieder aufschnappen. Und wir können ja selber entscheiden, wollen wir das dauerhaft speichern und anwenden oder wollen wir das an uns vorbeiziehen lassen? Und ich glaube, da ist eben auch wieder das Thema Umfeld extrem wichtig, um da die richtigen Entscheidungen zu treffen. Aber du hast es gerade auch angesprochen, Sparringspartner. Ich glaube, selbst jeder Leistungsträger braucht Leute, die von außen mal drauf gucken. Bill Clinton hat das mal irgendwann gesagt. Er hat ja zum Beispiel Tony Robbins als Sparringspartner gebucht. Das ist ja eine andere Einkommensklasse, als der ein oder andere hat und damit auch andere Möglichkeiten. Mhm. Aber auch solche Leute, wo man denkt, dass der mächtigste Mann auf diesem Planeten, zumindest für eine gewisse Zeit, auch der sagt, ich schaffe es nicht alleine, ich brauche hier Berater. Von daher, lass uns mal über das Thema Erfolg, jetzt nicht nur durch Umfeld und Berater und Sparringspartner sprechen, sondern vielleicht nochmal aus anderen Dimensionen. Du hast ja jetzt viel im Leben erreicht. Was würdest du sagen, sind so 2, 3 Erfolgsstrategien, die jetzt der ein oder andere, der hier zuhört, mal in seinem Leben prüfen sollte, ob er die schon ausreichend intensiv verfolgt? Einfach mal auf Grundlage deiner eigenen Erfolge. Was würdest du sagen, sind Erfolgsgeheimnisse?
Wenn ich noch ganz kurz zu dem, was du gerade über Bill Clinton sagst, auch der hast du gesagt, also die Betonung auch der, ja. Ich glaube, der ist genau da, wo er ist im Leben, weil er sich Leute holt, ne? Weil er begriffen hat, ich habe gestern gepostet, dass ich mit meiner Frau beim Paar-Coaching, beim Paartherapeuten war, ja. Dann weiß ich schon, dass Leute denken, oh, ist es so schlimm um die bestimmt, ja. Sind die kurz vor der Trennung? Ja, was ist denn da jetzt auf einmal los? Ja, ganz, ganz im Gegenteil. Alle Themen, die mir wichtig sind, da hole ich mir einfach Experten. Ja, und der Mann, mit dem ich da spreche, der hat, ich glaube, mehr als 10.000 Paare in seinem Leben oder 10.000 Therapiestunden gemacht. Ja, es gibt ja die 10.000-Stunden-Regel, ne? Brauchst du, um irgendwas Weltklasse zu sein. Und der ist halt Weltklasse im Umgang mit Paaren, ja? Und wie der allein die Gespräche zwischen uns sortiert, ohne Wertung und so, pure Inspiration. Also sich einen Experten zu holen auf den Themen, die einem wichtig sind im Leben, halte ich für einen absoluten No-Brainer und führen eben auch zu Erfolg, ja? In jedem Bereich. Und zu deiner Frage jetzt, Erfolgskriterien. Ich würde tatsächlich schreiben oder sagen, eins in jedem Fall ist Consistency auf Englisch, also Kontinuität, dranbleiben, ja. Ich merke das so oft, ja, wir waren vorhin beim Thema Social Media, ja, dass Leute sagen, so, jetzt gehe ich doch auch mal ran an dieses Thema. Dann sage ich, gut, das beobachte ich jetzt gern mal, folgt dir auch, ja. Und dann sehe ich irgendwie 2 Tage lang einen Beitrag und er hat sich vorgenommen, jeden Tag einen Beitrag zu schreiben, meinetwegen, oder ein Reel zu posten und schon am dritten Tag, ja, erscheint kein Beitrag mehr, weil er nicht erfolgreich ist. Thema Podcast. Inzwischen gibt es, glaube ich, mehr als 4 Millionen Podcasts. Damals hatte ich die Statistik gelesen, es gibt 2 Millionen Podcasts. Und von diesen 2 Millionen Podcasts, fand ich so krass, wie viele Podcasts haben es geschafft, mehr als 3 Folgen zu veröffentlichen? Tatsächlich nur 10%. 90%, die einen Podcast angefangen haben, haben schon wieder aufgehört bei maximal 3 Folgen. Da hatten die schon wieder keinen Bock, weil sie nicht erfolgreich waren, ja? So, dann spannend, dann geht's weiter. Also 10% sind wir bei 200.000 Podcasts. Von den restlichen 200.000 Podcasts, wie viele haben mehr als 20 Folgen veröffentlicht. Wieder nur 10%, ja, es sind nochmal 10% rausgefallen. Das heißt, 20.000 Podcasts gab es da überhaupt nur, die mehr als 20 Folgen hatten. Das heißt, du gehörst automatisch schon zu den erfolgreichsten Top 1% Podcasts weltweit, wenn du einfach nur weitermachst und nicht aufhörst. Und das, glaube ich, gilt auf fast jedem Thema. Es sei denn, du bist halt die Stubenfliege, ja. Die macht immer Folgendes, die fliegt immer gegens Fenster, immer mit einer Scheißstrategie und macht immer dasselbe. Die ist auch Consistency, ja. Die hat eine Kontinuität, die sie an den Tag legt, bis zum Tod, ja. Also du musst schon irgendwie einen Proof of Concept, glaube ich, haben bei dem, was du machst. Aber wenn du den hast, dann geh steil, dann bleib dran und gib Gas, ja. So ähnlich siehst du ja auch bei Instagram auch deinen Weg, ne. Wir haben uns kennengelernt, hast du irgendwie, weiß ich nicht, 1500, 2000 Follower. Habe ich dir die Jungs vorgestellt mit den Reels, sag Philipp, mach Reels. Du die geile Nummer gehabt, dass du dein Leben lang die Vorträge aufgenommen hast, immer mit dem Camcorder. Das heißt, du hattest das Material und du bist ja einfach ein cooler Speaker auch, ja, der provokante Sachen auch sagt. Die schneiden das raus und zack geht das steil. Du hast gemerkt, okay, die ersten Reels, da war schon mal eins dabei, was funktioniert hat, was ordentlich Reichweite bekommen hat und dann bist du dran geblieben und erfolgreich geblieben, ne? Deswegen, das glaube ich, ein großer Punkt. Und im Übrigen schreibe ich gerade ein Buch genau über diese Frage. Was macht eigentlich erfolgreiche Menschen erfolgreich? Es gibt ja den Klassiker von Napoleon Hill, Denke nach und werde reich. Der hat ja damals 500 Menschen interviewt. Er wurde bezahlt von Andrew Carnegie, dem damals reichsten Mann. Der hat ihm 1 Million Dollar gegeben, damit er mal die 500 erfolgreichsten Männer, muss man sagen, ausfindig macht in den USA. hat, glaube ich, 2 Jahrzehnte gebraucht, um die alle ausfindig zu machen und zu interviewen. Und daraus entstand dieses Buch. Ich habe inzwischen in meinem Podcast mehr als 300 erfolgreiche Männer und auch Frauen der Neuzeit interviewt. Und werde jetzt auch bald auf die 500 zugehen und schreibe daraus mein Buch und mache aber eins, was Napoleon Hill nicht machen konnte. Ich schaue mir an, alle erzählen was von Thema Umfeld oder Disziplin oder ne, die einzelnen Sachen, die man immer wieder nachgeplabbert hört. Aber gibt es da auch wissenschaftlich fundierte Grundlagen zu oder labern das einfach alle immer nach, weil irgendwann mal der Napoleon Hill das geschrieben hat, ja? Und das, darum geht es in meinem neuen Buch. Und da bin ich fleißig dabei. Ich habe auch den Finanzbuchverlag gepitcht und gesagt, ich bin der neue Napoleon Hill. Ihr könnt mich jetzt verlegen oder nicht, aber Napoleon Hill ist Geschichte. Ich habe mich aber nicht informiert, dass die der Verleger von Napoleon Hill sind.
Habe ich also abgelehnt. Ja, aber da, trotzdem, ich meine, gerade Napoleon Hill ist tatsächlich ja auch eigentlich ein Buch, was jeder, der sich mit Erfolgsliteratur beschäftigt, einmal mindestens lesen sollte. Ja. Ich habe es tatsächlich mehrfach gelesen. Ich habe irgendwann auch so eine Faszination für die einzelnen Thesen, die er da aufstellt, entwickelt, dass ich mir immer überlegt hatte, die alle mal in so Bilderrahmen an die Wand zu hängen, um sich immer wieder dran zu erinnern. Dann ist das aber daran gescheitert, dass ich gedacht habe, ach ja, da muss ich einen Rahmen bestellen und es ist wahrscheinlich einfacher, die Sachen zu verinnerlichen, denn ich bin handwerklich talentfrei. Ich müsste erst jemanden holen, der die Nägel in die Wand schlägt, sonst hängen da die Bilder aber alle schief, das ist dann auch blöd. Gleichzeitig hast du einen guten Hinweis gegeben. Ich glaube, Ehrgeiz, Ausdauer, Disziplin, was in unserem Kulturkreis sehr hoch angesehen ist, mit einer schlechten Strategie bringt dich nicht weiter. Eine Reflexion der erreichten Ergebnisse in Abstimmung mit dem, was wolltest du eigentlich erreichen, macht immer Sinn, um zu überlegen, bin ich sinnvoll unterwegs oder sollte ich den Kurs variieren? Gleichzeitig glaube ich, dass zum Beispiel Vertrieb oder auch Unternehmertum und sowas eigentlich wie ein Spiel betrachtet werden muss. Und du wirst automatisch gewinnen, wenn du nicht aufhörst zu spielen. Das heißt, du musst einfach im Spiel bleiben und mit jeder weiteren Aktivität machst du ja entweder Fortschritt oder du erkennst, das macht so keinen Sinn. Und von daher ist es ja einfach so, dass du immer profitierst, wenn du in der Lage bist, auch Abweichungen und Rückschläge als Vorteil zu verstehen, um zu sagen, auf dieses Thema, auf diese Vorgehensweise mehr Energie draufzusetzen, macht keinen Sinn, weil ich das aber evaluiert habe, weiß ich auch, wo es vielleicht einen sinnvolleren Weg gäbe. Was ich immer so erschreckend finde, ist, wenn Menschen sich mit so wenig im Leben zufrieden geben. Ich treffe ja oft Unternehmer, sei es nach einem Vortrag, sei es im Rahmen von irgendwelchen Coaching-Anbahnungen, sei es auf meinen Veranstaltungen und so weiter. Und dann frage ich die so, was machst du so? Und dann sagen die, ja, ich habe eine Firma zum Beispiel für ABC, dann kommt dann irgendeine Branche. Und dann frage ich, wie viele Mitarbeiter hast du? Und dann sagen die irgendeine Zahl. Und dann sage ich, wie lange machst du das schon? Und dann sagen die sowas wie, ja, 20 Jahre. Und dann wollen die mit diesen 20 Jahren betonen, wie viel Erfahrung sie haben. Aber wenn du nach 20 Jahren 7 Mitarbeiter hast und machst immer noch ganz wenig Umsatz und es bleibt kaum Gehalt über, dann ist doch aus meiner Sicht größter Handlungsbedarf gegeben, sich mal externe Beratung zu holen, weil das ja erkennbar nicht die maximal mögliche Entwicklung ist. Es gibt ja deutlich andere, die sind nach 1-2 Jahren auf einem ganz anderen Level und die haben ja die gleichen Rahmenbedingungen. Das würde ich gerne nochmal eben nutzen, weil jetzt, je nachdem, wann ich diese Folge veröffentliche, es ist ja jetzt gerade wieder Wahlzeit, Vorwahlzeit wird man es vielleicht nennen. Viele machen sich Gedanken. Gestern hatte ich erst wieder ein Gespräch, saß mit jemandem in Berlin am Flughafen in der Senator-Lounge und der sagte dann so, Philipp, was willst du denn eigentlich wählen? Und da habe ich gesagt, schau mal, diese Frage stellt sich für mich nur sekundär. Im ersten Schritt habe ich für mich festgestellt, ich bin jetzt 45 Jahre alt. In der ganzen Zeit, die ich auf dieser Erde aktiv am Unternehmerleben teilnehme, hatten wir verschiedene Regierungskonstellationen. Und es ist völlig egal, ob Schwarz regiert hat, Rot regiert hat, GroKo regiert hat oder so. Mein Leben ist immer besser geworden. Ich habe immer mehr Erfolg gehabt, weil ich mich einfach primär auf mich selber verlassen habe und nicht auf die anderen. Und deshalb, wie würdest du das sehen? Ich meine, viele denken ja immer, ich hatte keine Chance, weil die politischen Rahmenbedingungen, weil die Umweltauflagen, weil die Rahmenbedingungen in unserem Land und was weiß ich, alles dafür verantwortlich ist. Wie gehst du mit so einer Situation allgemein um, wenn Leute sagen, ich konnte es leider nicht, weil alles um mich herum hat dagegen gesprochen?
Das ist ja erstmal genau das, was ich so unter diesem Thema Opfergeschwätz, Opferdaseinsmodus am Anfang meine, ne? Du kannst dich natürlich darauf konzentrieren, dass wir gerade in der Rezession sind, dass wir gerade, dass es uns wirtschaftlich überall geht's alles schlecht, weiß ich nicht noch was alles in den Nachrichten auch steht. Also ich bin im Umsatz dieses Jahr um 200% gewachsen und im Gewinn, glaube ich, um 400%. Ja, ich kenne aber diese Gedanken auch gar nicht, dass wir in einer Rezession leben, weil ich das gar nicht zu meinem Glaubenssatz sozusagen mache. Und ich nochmal, ich glaube, und ich kenne das ja auch aus dem Vertrieb, ich habe mehr als 10 Jahre im Vertrieb gearbeitet und dort gab es auch immer Gründe, warum es nicht läuft. Ne? Also vor Weihnachten haben die mal gesagt, nee, vor Weihnachtszeit ist immer schlecht, ja. Neujahr ist auch schlecht, weil die dann noch alle im Urlaub sind, ja. Dann ist irgendwann schon wieder Osterzeit, ja. Dann ist da irgendwie Winterferien. Also die schlechten Vertriebler hatten immer eine Ausrede, warum es gerade nicht ging, ja. Und die Guten wussten von diesen Ausreden gar nichts. Und das gilt für mich im Unternehmertum genauso. Natürlich gibt es irgendwelche Einflussfaktoren, politische Situationen und so weiter. Aber ich glaube, in jeder Marktphase oder wie du jetzt gesagt hast, in jeder politischen Phase, in jeder Regierungsamtszeit, gibt es Kunden für dich, ja? Klar, vielleicht gibt es mal eine Phase, da musst du mehr suchen, ja, aber du kannst sie ja trotzdem finden, ja. Es gibt ja in jeder Marktphase Gewinner und Verlierer. Also auch in dieser Rezession, in der wir uns befinden, gibt es ja Menschen wie mich, die enorm wachsen und andere gehen halt runter, ja. Und ich meine, ich bin ja ein ganz kleines Licht, ja. Aber da wird es auch im Wirtschaftsbereich an größeren Unternehmen, guck dir Meta an, ja, was da gerade passiert, ja. Die kennen ja auch, also gut, die sind ja nicht in Deutschland, aber deutsche Unternehmen, wen haben wir da? SAP oder was auch immer, ja. Also wird es ja genügend Beispiele, auch kleinere Unternehmen im Mittelstand geben, die eben in den letzten Jahren brutal wachsen. Und ich glaube, die einen trennen vom anderen tatsächlich nur die Art zu denken.
Ja, ich glaube auch, Erfolg ist eine Entscheidung. Jeder hat grundsätzlich die Chance, erfolgreich zu werden. Er oder sie muss eventuell nur akzeptieren, dass es nicht in der Art und Weise gelingt, wie man sich das ursprünglich vorgenommen hat, sondern dass man eben auch einfach gucken muss, wie reagiert der Markt auf mein Angebot? Wie muss ich mehr in die Sichtbarkeit kommen? Wie muss ich vielleicht meine Außenkommunikation verändern, damit ich mehr Menschen erreiche, die auch verstehen, vielleicht welche Probleme ich lösen kann und so weiter. Und ich glaube, und das ist eine Sache, die ich Unternehmern immer rate, ihr müsst auch mehr testen. Ihr wisst ja nur, was funktioniert, wenn ihr eure Dinge anschaut, die ihr schon tut. Aber wenn ihr einfach mal links und rechts ein paar neue Sachen initiiert und euch überlegt, welche Hypothese veranlasst mich, um einen bestimmten Test zu machen, was tue ich, mit welcher Absicht, und danach verprüft, habe ich das gewünschte Ergebnis erreicht oder nicht. Wenn ihr diesen Prozess ausreichend reflektiert, wird ja automatisch klar, diese Sache kontinuierlich weiterzumachen macht Sinn und diese Sache macht zum Beispiel keinen Sinn. Wir hatten ja jetzt beispielsweise sehr lange Kunden akquiriert über meine Bücher, über meine Social Media Präsenz, über LinkedIn im Allgemeinen und so weiter. Aber dann habe ich ja irgendwann gesagt, wir müssen mehr Live-Events machen. Wir müssen 2-Tages-Events machen, damit die Leute wirklich sehen, oder für sich selber entscheiden können, lass mich lieber so formulieren, hat der Semmelrot einen Plan von dem, was er da tut, oder kann der auch nur wie alle anderen irgendwas zusammenfassen, was in irgendwelchen tollen Büchern steht oder so weiter. Dann haben wir einfach angefangen mit einzelnen Events hier und da und dann sind wir irgendwann einfach damit durch ganz Deutschland gezogen. Und das hat halt so gut funktioniert, dass ich gesagt habe, das machen wir 2025 wieder. Und jetzt stehen schon die ersten Termine wieder fest und so weiter. Und so ist es ja bei dir auch gewesen. Ich habe ja deine Geschichte jetzt auch durch unsere hohe Interaktion über die letzten Jahre immer wieder auch gehört und gesehen, wie das einfach von einem, nennen wir es ruhig mal Plateau, zum nächsten Plateau gegangen ist, weil du ja immer was getestet hast. Das hat funktioniert, dann hast du das in dem Sinne stabilisiert und hast gesagt, jetzt erweitere ich nach da, jetzt mache ich da, jetzt gehe ich noch in Immobilien, jetzt mache ich diesen Bereich. Und ich glaube, wenn man jetzt mal so auf die Uhr schaut, wir haben jetzt eine gute Stunde hier einen lockeren Talk gemacht, hoffentlich auch für dich, wenn du jetzt gehört hast, bis hierhin mit sehr viel Mehrwert. Und ich kann dich an dieser Stelle nur einladen, geh mal auf das Profil von Maurice Borg, zum Beispiel bei Instagram, scroll mal eine ganze Zeit runter und such mal nach den ganzen Mitschnitten aus den Insta-Lives und was wir so zusammen gemacht haben, wenn du noch so ein paar steilere Thesen hören möchtest. Wir waren heute, finde ich, relativ harmlos, haben ganz wenig über irgendwelche Leute geschimpft und so weiter. Aber es hat mir auf jeden Fall jetzt mal in meinem Format so gut gefallen, dass ich dich auf jeden Fall wieder einladen werde. Ich würde dir jetzt tatsächlich einfach nur, um es jetzt zeitlich nicht zu überreizen, der ein oder andere ist jetzt, der den Podcast im Auto hört, vielleicht auch am Ziel angekommen, würde dir jetzt sozusagen die abschließenden Worte für diese Folge überlassen. Bedanke mich vorab schon mal, dass du dir Zeit genommen hast. Offeriere an dieser Stelle schon mal einen Folgetermin für ein weiteres Interview zu einem anderen Zeitpunkt. Bin auch immer gerne Gast bei deinen Veranstaltungen und deinem Podcast. Jetzt von dir die abschließenden Worte unter dieser ersten Premierfolge und der Start der Interviewreihe. Maurice, was würdest du zusammenfassend den Leuten an dieser Stelle gerne noch mitgeben wollen?
Also tatsächlich die Worte, die ich auch auf meinen Aufkleber gemacht habe. Umfeld ist alles. Ja, wenn ich eine Message irgendwie heute mitgeben wollte, ist es eben diesen Punkt, achtet auf euer Umfeld, weil es so großen Einfluss hat auf euer Leben, auf euren beruflichen Erfolg, auf euren unternehmerischen Erfolg. Und wenn ihr Leute sucht, Macher sucht in eurem Umfeld, wenn ihr dort keinen habt, dann ist das ja am Ende genau der Pain, den ich auch hatte. Ich habe dann irgendwann mein Netzwerk gegründet, nicht weil ich so ein cleveres Kerlchen bin, sondern weil ich damals eine Routine durchziehen wollte und gemerkt habe, hey, wenn du auch Menschen findest, die alle täglich an sich arbeiten, dann ist das irgendwie immer ein cooler Schlag Mensch, ganz egal, wo der jetzt steht. Ich habe Leute im Netzwerk, die haben mehr als 100 Millionen Vermögen. Ich habe Leute im Netzwerk, die haben, keine Ahnung, wahrscheinlich unter 10.000 Euro Vermögen, weil sie noch Studenten sind oder so etwas. Ich habe alle Berufsgruppen, die du dir vorstellen kannst im Netzwerk. Ich habe Profifußballer, Schönheitschirurgen oder auch eine Richterin im Netzwerk. Ja, ich habe Unternehmer mit einem Mitarbeiter im Netzwerk. Ich habe auch einen Unternehmer mit mehr als 1.000 Mitarbeitern im Netzwerk. Und diese Vielfalt an Menschen, die finde ich spannend, weil ich glaube, wir leben alle in so einer Blase. Und da lernen wir immer wieder gleiche oder ähnliche Menschen mit gleichen oder ähnlichen Gedanken kennen. Und dieses Thema Umfeld habe ich mir angenommen und da eben so ein krasses Umfeld erschaffen mit dem Namen Die wichtigste Stunde. Check das gerne mal aus. Ansonsten wollte ich noch ergänzen zu dem, was du gesagt hast in Bezug auf, du hast dieses Jahr angefangen, vermehrt Live-Events zu machen. Ich war ja auch schon auf einer deiner Masterminds, auch persönlich kennen wir uns. Und ich sage, Philipp, muss man live erleben. Und ich kenne ja auch im Vertrieb viele Verkaufstrainer kennengelernt. Und du hast oft irgendwie denselben generischen Kram. Ich habe mehr als 750 Bücher gelesen. Und ich bin so ein bisschen satt natürlich dadurch auch an diesem wiedergekauten Mist, den du überall hörst, wo meinetwegen auch viel Wahres auch mal dran ist und so weiter. Aber keiner hat mehr eigene Gedanken. Du bist einfach ein Macher. Du setzt dich auf die Bühne, sagst, komm her, wir machen Rollenspiel, ja. Da scheißt sich jeder immer ein. Keiner will was vormachen. Mit dir könnte ich direkt so ein Rollenspiel hier machen, ja. Und das muss man erleben. Und am Ende glaube ich, Theorie ist immer wichtig. Nur am Ende geht's immer um die Umsetzung. Wir können über Vertrieb ewig labern. Wenn wir beide nicht uns zum Kunden trauen, wenn wir beide uns nicht ans Telefon trauen, dann können wir uns stundenlang über diesen Pitch hier ausäußern. Aber das Wichtigste ist am Ende auch hier machen. Und da bist du ein großes Vorbild. Und das noch als kleines Schlusswort. Und das ist nicht, weil ich hier bezahlt werde oder sonst was, sondern weil ich dich ernsthaft schätze.
Ja, also dann muss ich doch nochmal das Wort ergreifen. Herzlichen Dank für diese Lobeshymne zum Ende hin. Wenn euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung freuen. Das motiviert uns natürlich hier auch weitere Folgen zu produzieren. Wir werden in die Shownotes auch den Link zur wichtigsten Stunde packen. Wir werden gleichzeitig auch den Link zu Maurice Podcast reinpacken, wo ich dich auch einfach einladen möchte, da zwischendurch einfach mal reinzuhören. Es ist wirklich spannend, wen er da alles auch zu Interviewpartnern, also als Interviewpartner gewinnen kann. Und das ist einfach, glaube ich, ein sehr bereichernder Podcast, weil er eben auch einfach so übergreifend vorgeht und nicht einfach nur in seiner Nische immer tiefer in die gleiche Kerbe eintaucht, was ja der ein oder andere Fachpodcast durchaus macht, sondern einfach mal so alle möglichen Lebensbereiche thematisiert werden, weil ich immer glaube, man kann ja in allen Bereichen immer ein bisschen besser werden. Und nachdem wir das jetzt hier eben noch gehört haben mit der Paartherapie, eine Sache muss ich noch aus dem Kopf kriegen, sonst kann ich heute Nacht nicht so gut schlafen. Ich denke, das hätte ich da noch reinpacken müssen. Ich bin ja jetzt mit 18, 19, 20 habe ich angefangen, in Persönlichkeitsentwicklung zu investieren. Habe viele Seminare besucht, habe unheimlich viel mit anderen Menschen mich ausgetauscht. Habe viele Unternehmer und Unternehmerinnen kennengelernt und auch viele Lebenspartnerschaften beobachtet, die einfach zerbrochen sind. Und ich glaube, und das ist vielleicht einfach auch eine Sache, wo Maurice sicherlich auch Erfahrungen gesammelt hat und das einfach auch präventiv angeht, wenn du jemand bist, der sich kontinuierlich in Frage stellt, der wachsen will, der mehr erreichen möchte, der sich ja einfach vergrößern und entwickeln will, dann brauchst du einen Partner oder eine Partnerin, die das mitgehen möchte. Wenn die Partnerschaft das nicht zulässt, musst du dich irgendwann trennen. Und wenn du das weißt, musst du dir vorher klar werden, möchte ich diese Partnerschaft starten und wenn sie schon da ist, aufrechterhalten oder möchte ich sie erhalten und dann muss daraus die Notwendigkeit entstehen, zusammen diese Entwicklung anzugehen, weil man sich sonst auseinanderentwickelt. Das kann sich der eine oder andere vielleicht anfangs nicht vorstellen, habe ich aber sehr oft gesehen. Das wäre dann vielleicht noch einmal jetzt, damit du wirklich das letzte Wort hast und ich werde dann noch nichts mehr sagen, die Folge endet dann einfach. Maurice, diesen einen Punkt kommentier den nochmal gerade, weil du auch so viele Leute kennengelernt hast. Wie wichtig ist es, dass man den Partner, die Partnerin mit auf diese Reise nimmt, wenn man selber mehr im Leben erreichen möchte?
Ich glaube, eins gibt ja dieses Wort auseinandergelebt. Wir haben uns auseinandergelebt und deswegen trennen wir uns jetzt. Aber woher kommt es häufig? Ich glaube, es kommt tatsächlich auch daher, wenn der eine mit einem hohen Tempo in eine Richtung sich entwickelt. Und das ist ja am Ende Persönlichkeitsentwicklung. Wenn du jetzt sagst, ey, ich fange jetzt an mit Bücher lesen, ich gehe jetzt auf Seminare, ich hole mir jetzt in den verschiedensten Bereichen einen Coach, damit ich einfach vorankomme, schneller. Ich gehe da auch gewisse Abkürzungen mit diesen Hilfepartnern, so nenne ich sie mal. Und dein Partner macht halt gar nichts und guckt GZSZ jeden Tag um 19.45 Uhr. Dann passiert jetzt Folgendes, das sind zwei Punkte und die bewegen sich ja, also einmal in die GZSZ-Richtung und der andere Punkt halt in Richtung Erfolg, ja. Und irgendwann sind natürlich die Punkte sehr weit voneinander entfernt. Und dann sagt man auseinandergelebt. Deswegen halte ich es für enorm wichtig, dass du deinen Partner mit in diese Bereiche involvierst. Ich glaube aber gleichzeitig auch, du kannst Menschen nicht verändern, du kannst sie nur inspirieren. Ja, und das muss man dann auch mit dem Partner relativ behutsam angehen. Also zu sagen, du liest jetzt auch dieses Buch, besuchst dieses Seminar und machst das, weil das wichtig ist. Der Maurice hat das dir in dem Podcast gesagt, wird nicht funktionieren. Da reagiert der erstmal mit Blockade. Ich glaube, da muss man sehr behutsam vorgehen im Sinne von, zum Beispiel bei meinen Events ist es immer so, das sind ja eigentlich interne DWS-Events nur fürs Netzwerk. Aber ich sage auch immer, den Partner könnt ihr immer mitbringen, weil ich diesen Punkt so entscheidend finde. Over and out.